Ars Electronica 2008. A new cultural economy.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Fortsetzung des Symposiums zur heutigen Ars Electronica. Diesmal mit dem Untertitel Media Fans and Copyright. Dieser zweite Teil des Symposiums wird teilweise in englischer, teilweise in deutscher Sprache durchgeführt. Die Diskussionen werden überwiegend deutsch sein. Manche Vorträge auf Englisch, manche, mein eigener Vortrag, etwa in deutscher Sprache. Es wird simultan gedolmetscht, sodass Sie sich ohne Probleme der jeweils anderen Sprache vergewissern können. Die Entscheidung, diese Sektion zweisprachig durchzuführen, wird zumindest dadurch erleichtert, dass alle Teilnehmer aus dem deutschen Sprachraum kommen. Das heißt, ich habe jemanden zu entschuldigen, nämlich Jennifer Urban musste leider kurzfristig absagen aufgrund eines familiären Trauerfalls. Und ich habe einen Dank auszusprechen, nämlich den Dank an Paul Keller aus den Niederlanden, der unmittelbar bereit war, einzuspringen und nicht nur hier zu sprechen, sondern auch zu dem Thema zu sprechen, zu dem Jennifer Urban gesprochen hätte, nämlich auch etwas zu sagen über Fankultur und über die Archivbildung unter den Fans in Konkurrenz etwa mit professionellen, sogenannten professionellen Archiven. Direkt im Anschluss an meinen einführenden Beitrag wird dann zunächst Volker Grassmuck seinen Beitrag hier als Statement am Pult halten. Volker Grassmuck kenne ich schon eine ganze Zeit lang, weil wir gelegentlich auch in gemeinsamen Projekten am Hermann von Helmholtz Zentrum für Kulturtechnik in Berlin das Glück hatten, zusammenzuarbeiten. Er hat ursprünglich Soziologie studiert, sich aber sehr früh dann schon nicht nur für die Technik, sondern auch für die Japan-Wissenschaften interessiert und professionalisiert. Er gilt heute als einer der Spezialisten für die Fragen des Urheberrechts und ist auch konkret in Verhandlungen um Neugestaltungen vom Urheberrecht einbezogen. Sein Beitrag wird denn auch um diese Fragen des Urheberrechts und möglicher Lösungen auch auf technischem Level handeln. Nach ihm wird Markus Wissen sprechen. Markus Wissen ist Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien, hat vorher am Institut für Regionalentwicklung in Erkner gearbeitet und ist spezialisiert auf Fragen, politische Fragen der Umweltgestaltung, auf Fragen der Biopiraterie in all ihren vielfältigen Facetten. Das heißt auch auf die Frage, inwiefern sich Eigentums- und Copyright-Debatten in der Biotechnologie-Szene unterscheiden und an welchen Punkten sie sich unterscheiden von den Eigentums- und Copyright-Diskussionen in der Informationsbranche. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag insofern, als man ja wissenschaftsgeschichtlich davon ausgeht, dass diese beiden Leitdisziplinen, einerseits Biotechnologie, andererseits Informationstechnologie, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ganz große Konvergenzen erzeugt haben, dass diese Konvergenzen gerade in Fragen des Urheberrechts ganz verschiedene Konsequenzen getätigt haben. Davon wird er dann sprechen und das wird auch die erste Diskussion, die wir noch vor der Pause durchführen, begleiten. So viel zu den einleitenden Bemerkungen und ich beginne jetzt mit einer kleinen Einführung zum Thema einer kleinen Erfolgsgeschichte des Stehlens, des Diebstahls. Eigentum ist Diebstahl, das hat bekanntlich schon Pierre-Joseph Proudhon in seiner Schrift zur Frage, was Eigentum eigentlich sei, von 1840 behauptet. Der Satz ist sehr berühmt geworden, vielleicht auch, weil er auf den ersten Blick wie eine Tautologie wirkt. Er scheint zu besagen, der Begriff des Diebstahls ist abhängig vom Begriff des Eigentums, denn nur wo es Besitz gibt, kann gestohlen werden. Vordergründig ist diese These trivial. Ihre scheinbare Trivialität lässt sich aber leicht erschüttern, sobald die Reihenfolge umgekehrt wird. Und das wird die erste These sein, auf die ich versuchen werde, hier loszusteuern. Der Begriff des Eigentums ist auch abhängig vom Begriff des Diebstahls. Anders gesagt, die Evidenz vom Diebstählen vermag rechtlich relevante Formen des Eigentums überhaupt erst zu erzeugen. So wie dem Recht oft die Gewalt vorhergeht, geht auch dem Eigentum oder der Eigentumsbegriffsbildung, Rechtsbildung, sowas wie Diebstahl voraus. Ein Beispiel aus der Gattungsgeschichte. Jäger und Sammlerinnen kannten faktisch noch kein Eigentum. Als einige Menschengruppen vor mehr als 10.000 Jahren begannen, die ersten Städte zu gründen, Boden zu bewässern und Getreide anzubauen, stießen sie immer wieder auf Widerstand. Wieso sollte jemand Landfrüchte besitzen? Nach prähistorischer Logik gehören der Boden und seine Erträge allen Lebewesen, nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren. Dennoch muss umgekehrt den ersten Bauern die gewaltsame Aneignung ihrer Ernteerträge wie Diebstahl vorgekommen sein. Ein Diebstahl, den sie mit allen Mitteln, vom Mauerbau bis zur Einführung von Institutionen wie den Nachtwächtern und den Soldaten, verhindern wollten. Sie nahmen also den Boden in Besitz, erklärten ihn zu ihrem Eigentum. Dieser Konflikt um den Boden, ein ganz interessantes Beispiel eben für Auseinandersetzungen um Eigentumskonflikte. Dieser Konflikt um den Boden hat sich viel später fortgesetzt, etwa in Gestalt der Forderung, dass der Boden den Menschen gehören muss, die ihn bearbeiten, oder auch in Kants listenreicher Unterscheidung zwischen Besitz und Sitz. Alle Menschen sind ursprünglich, schreibt Kant, das heißt vor allem rechtlichem Akt der Willkür im rechtmäßigen Besitz des Bodens. Das ist, sie haben ein Recht, da zu sein, wohin sie die Natur oder der Zufall ohne ihren Willen gesetzt hat. Es gibt in den Tagebüchern von Franz Kafka den schönen Satz, das Glück begreifen, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht größer sein kann, als zwei Füße ihn bedecken. Und wenn man nun Kant folgen würde, könnte man sagen, das Glück besteht auch darin zu verstehen, dass der Boden nicht kleiner sein kann. Und das ist der Boden, den ich besetze. Dieser Besitz, Possessio, der vom Sitz, dem Sedes, als einem willkürlichen, einem mithin erworbenen, dauernden Besitz unterschieden ist, ist ein gemeinsamer Besitz. Und dafür hat Kant ein mathematisches Argument, nämlich wegen der Einheit aller Plätze auf der Erdfläche als einer Kugelfläche. Zitat Ende. Was Kant hier mit gebotener Vorsicht zur Darstellung bringt, könnte als ein erstes Kapitel der langen Erfolgsgeschichte des Stehlens gewürdigt werden. Exklusiver und dauerhafter Bodenbesitz verdankt sich ursprünglich stets einem willkürlichen, oft auch gewaltsamen Akt der Besetzung. In verschiedensten Kriegen wurden diese Akte, wie wir alle wissen, mehrfach wiederholt. Recht entspringt also buchstäblich einer Setzung, einer Niederlassung als Gesetz. Mit solchen und ähnlichen Argumenten konnten übrigens auch seit Herbst 1970 Hausbesetzungen oder, wie das in Deutschland hieß, Instandbesetzungen begründet werden. Wie heikel die Diskussion um diese Instand- und Hausbesetzungen gerade vor dem Hintergrund dieser kantischen Argumentation war, ließe sich auch an der danach folgenden Entwicklung schön klar machen. Nicht wenige Hausbesetzungen wurden inzwischen vertraglich legalisiert. In manchen Ländern Europas, etwa in den Niederlanden, war die Besetzung leerstehender Gebäude ohnehin nicht verboten, sobald ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl die Bewohnung des Hauses und des Wohnraums bezeugten. Also diese drei Gegenstände musste man reinschaffen, um glaubwürdig einen leerstehenden Wohnraum besetzen zu können. Ein bisschen habe ich an diese ganze Situation auch nochmal denken müssen, angesichts des Projekts, das uns am Vormittag Blinking Lights gezeigt wurde mit leerstehenden Häusern, die eben in dem Sinn auch kommunales Eigentum, öffentliches Eigentum wurden als Benutzeroberflächen und auf der anderen Seite eben auch Raum waren, Gebäuderaum waren, die man besetzen konnte. Pointiert gesagt, nochmals gesagt, zuerst kam also der Diebstahl, danach das Eigentum. Diese Reihenfolge kennzeichnete auch die Geschichte des Urheberrechts. Vor dem Autor entstand das Plagiat. Die Anerkennung von Urheberrechten verdankte sich der allmählichen Verschränkung von zwei gegenläufigen Prozessen. Einerseits der Erzeugung von Autorenpersönlichkeiten, die es auch nicht von Anfang an gab. Andererseits der Herausbildung eines lese- und schreibfähigen, eines kauf- und rezeptionswilligen Publikums. Der Philosoph Ernest Gellner hat häufig hervorgehoben, dass die Entwicklung der modernen Gesellschaften und ihre Integrationspotenziale von der Gründung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert bis zur aktuellen Globalisierungsdynamik nicht nur von ökonomischen Voraussetzungen, sondern eben auch vom Erfolg der Pädagogik und der Alphabetisierung abhing. Zwischen dem Ende des 18. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Notwendigkeit eines Urheberrechts mit verschiedensten Argumenten vertreten. Kant leitete beispielsweise die Illegitimität des Büchernachdrucks aus dem Persönlichkeitsrecht der freien Rede ab. Er schrieb: Ein Buch ist eine Schrift, ob mit der Feder oder durch Typen auf wenig oder vielen Blättern verzeichnet, ist hier gleichgültig. Eine Schrift also, welche eine Rede vorstellt, die jemand durch sichtbare Sprachzeichen an das Publikum hält. Der, welcher zu diesem in seinem eigenen Namen spricht, heißt der Schriftsteller, Autor. Der, welcher durch eine Schrift im Namen eines anderen, des Autors, öffentlich redet, ist der Verleger. Das Argument, das mit dieser Unterscheidung getroffen werden sollte, war völlig klar. Hat der Verleger die Erlaubnis, ein Mandat des Autors, so handelt er rechtmäßig. Hat er jedoch keine Erlaubnis, so operiert er als Nachdrucker. Dennoch blieb die Ableitung von der Rede prekär. Sie konnte nämlich auch zur Verteidigung der Nachdruckfreiheit verwendet werden. 1792 hat ausgerechnet Adolf Freiherr von Knigge, den wir ja alle immer mit Verhaltensregelungen assoziieren, für diese Nachdruckfreiheit plädiert, indem er sagte: Drucken ist nichts anderes als öffentlich nacherzählen. Öffentlich nacherzählen darf ich alles, was öffentlich ist, gesagt worden. Ein sehr schönes und bis heute nicht ganz leicht widerlegbares Argument. Schriftstellerei, so Knigge, sei einfach öffentliche Mitteilung der Gedanken, gedruckte Unterhaltung, laute Rede an jeden im Publikum gerichtet, der sie hören will. Gespräch mit der Lesewelt. Schon aufgrund dieser Argumentation wurde die persönlichkeitsrechtliche Argumentation, die noch Hegel vertrat, spätestens ab 1830 durch eine eigentumsrechtliche und arbeitstheoretische Konzeption, bei der es um die Übertragung der Arbeitsrechte auf die geistige Arbeit ging, ersetzt. Friedrich Julius Stahl, Inhaber einer rechtsphilosophischen Professur ab 1840 an der Berliner Universität, behauptete, das Eigentum sei eben nicht primär Teil der Person, sondern vielmehr der Stoff für die Offenbarung der Individualität eines Menschen. Zu dieser Individualität gehöre aber auch und vor allem Begabung und Arbeit. Zitat: Der eine ist rührig, der andere trägig, der eine sammelt, der andere zehrt auf, der eine ist ein tüchtiger Jäger, Fischer, Hirte, Ackermann, Gewerbemann, der andere treibt eben das ohne Gabe. Person oder Sache, Autor oder Werk. Für die Vorstellung des geistigen Eigentums war eine Rechtsposition maßgeblich, die sich auf eine Materialisierung konzentrieren konnte, auf eine Sache, die dem geistigen Eigentum Dauer verleiht, sofern sie auch durch einen Eigentümer wechselt, beispielsweise in dem Augenblick, in dem der Autor sein Buch an einen Verlag verkauft, erhalten bleibt. Mit diesem Argument ließ sich zwar der Nachdruck verbieten, nicht aber die veränderte Übernahme. Das hat bekanntlich eine große Rolle gespielt in der Musik. Nicht verbieten ließ sich nämlich etwa die Herstellung eines Klavierauszugs von einer Oper, einer Übersetzung oder einer didaktischen Volksausgabe, etwa eines philosophischen Werks wie der Kritik der reinen Vernunft. Diese didaktische Volksausgabe ist lediglich an dem schlichten Problem gescheitert, dass, glaube ich, nach 1000 Seiten der Pädagoge gerade bis an die Grenzen der transzendentalen Ästhetik vorgedrungen war. Das heißt, ungefähr 80 Seiten des originalen Werks volksnah vermittelt hatte. Aus diesem Grund postulierte Fichte einen Begriff der Form, an der jeder Autor ein unveräußerliches Eigentumsrecht haben sollte. Leopold August Warnkönig wiederum entwickelte 1839 in seiner Rechtsphilosophie das Modell des Werks als einer unkörperlichen und gleichsam immateriellen Sache. Dabei argumentierte er erstmals nicht mit Persönlichkeits- oder Eigentumsrechten, sondern ganz modern mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Zitat: Bei einem literarisch gebildeten Volke hat ein Geisteswerk einen pekuniären Wert, in dem die Möglichkeit, dasselbe zu kennen, also die das Buch zu lesen, für Geld erworben zu werden, pflegt. Der Autor besitzt also in seinem Werke eine produktiv unkörperliche Sache, ein Mittel, Geld zu erwerben, dessen Gebrauch von seiner Willkür abhängt. Die Bindung an den Autor oder an einen materiellen Träger trat zurück hinter ein Kriterium der ökonomischen Wertschöpfung. Die Debatten der Rechtswissenschaften begünstigten einen bemerkenswerten Abstraktionsprozess, der einerseits den Geniekult, vielleicht sogar die Entstehung einer Art von Genie-Religion ermöglichte, andererseits aber zu einer Produktions- und Werkästhetik beitrug, die Verbindung an ein Autorenindividuum im Sinne persönlichkeitsrechtlicher Argumentationen ebenso absehen konnte wie von der Bindung an Dinge, an Bücher oder Partituren im Sinne eigentumsrechtlicher Modelle. Das Imaginäre des Werks korrespondierte seither dem Imaginären des schöpferischen Geistes, des Genius, der freilich nicht mehr als Schutzgeist wie bei den Römern oder als Inspiration wie noch in der Renaissance, sondern als juristische Abstraktion triumphierte. Das Gewicht dieses Imaginären hat sich im Kontext der reproduktions- und medientechnischen Innovationen in den letzten 150 Jahren außerordentlich erhöht. Fotografie, Film, Tonaufzeichnungs- und Computersysteme ließen die Produktionskriterien etwa der geschützten freien Rede ebenso deutlich in den Hintergrund treten wie die Berufung auf eine residuale Materialität der Werke. Auf eine paradoxe Art und Weise hat demnach die Mediengeschichte den Ausdifferenzierungsprozess des Urheberrechts und seiner Abstraktionen eher gefördert als behindert. Anders gesagt, Diebstahl erzeugt Eigentum. Man könnte das unter produktionsästhetischen Gesichtspunkten sich eigentlich auch sehr schön klar machen, indem man daran erinnert, wie denn die sogenannten Kreativen, sei es nun in der Musik oder in der Schriftstellerei oder in den bildenden Künsten, begonnen haben, kreativ zu werden. In seiner letzten großen Vorlesung am Collège de France vor dem unglücklichen Verkehrsunfall, der sein Leben kostete, hat Roland Barthes sehr ausführlich und genau über das Unternehmen Rechenschaft abgelegt, einen Roman zu schreiben, den er als Roman dann nie vollenden konnte. Diese jetzt vor kurzem erst zunächst in Frankreich beziehungsweise dann auch in deutscher Übersetzung publizierten Vorlesungen gipfeln in der Frage nach dem Begehren des Schreibens. Woher kommt es eigentlich, dass man schreiben will? Woher kommt es, dass ein Schriftsteller oder ein Wissenschaftler das Begehren entwickelt, zu schreiben? Und Barthes sagt: Warum schreibe ich? Es könnte sein, unter anderem, aus einem Gefühl der Pflicht, zum Beispiel im Dienst einer Sache, eines gesellschaftlichen Ziels, eines moralischen Ziels, um zu belehren und zu erbauen oder zu zerstreuen. Solche Gründe sind nicht zu vernachlässigen. Doch ich betrachte sie ein wenig als Rechtfertigungen, Alibis, insofern sie das Schreiben von einem äußeren, sozialen oder moralischen Anspruch abhängig sein lassen. Ich dagegen weiß, dass ich schreibe, um einen Wunsch, um ein Begehren im starken Sinne zu befriedigen. Das Begehren zu schreiben. Und warum will ich schreiben? So fragt Barthes dann weiter. Worin besteht der Ausgangspunkt zu schreiben? Er besteht eben nicht darin, dass ich überzeugt bin von der Moralität einer Sache oder von einer religiösen oder politischen Überzeugung, sondern er besteht darin, dass ich gelesen habe. Das ist der schöne Satz, wo er sagt, es gibt für jeden, der schreiben will, der das Begehren zu schreiben entwickelt, den Moment, in dem er einen inneren Jubel bei der Lektüre erfahren hat. Und danach will er schreiben. Danach will er das auch für sich erreichen. Das heißt, alles schreiben wollen, und das gilt in ähnlicher Weise wohl auch für die Musik und das gilt in ähnlicher Weise auch für die bildenden Künste, beginnt mit einer Nachahmung. Und das ist in die alten Ausbildungssysteme an Kunsthochschulen auch so eingeflossen. Man könnte aber auch sagen, sie beginnt mit einem Plagiat. Die historische Relevanz dieser Beobachtung lässt sich übrigens auch an der Geschichte des Films nachvollziehen, denn auch der Film begann zunächst, als hätte es niemals irgendwelche Arten von Urheberrecht gegeben. Produzenten und Studios engagierten ihre Regisseure, wie vormals die Fürsten ihre Hofmaler oder Musiker. Die Filme gehörten den Geldgebern, oft wurden sie zensuriert, nachträglich neu geschnitten, gekürzt und manchmal regelrecht verstümmelt. Im Gespräch mit Peter Bogdanovich erzählte Fritz Lang, wie er sich einmal einen Film mit dem Titel Dillinger, den er im Kino verpasst hatte, einige Jahre später im Studio vorführen ließ. Zitat: Ich sah mir also diesen Film an und dachte beim Zuschauen, Mensch, das hast du doch schon mal irgendwo gesehen. Nein, unmöglich. Der Film lief weiter und wieder sah ich etwas so lang, dass mir bekannt vorkam. Moment mal, das kenne ich doch. Dann folgte eine ganze Sequenz, 200 Filmmeter, und plötzlich war mir klar, das stammt aus einem meiner Filme. In You Only Live Once gibt es einen Banküberfall, bei dem die Räuber Tränengas benutzen und Gasmasken tragen, sodass man die Schauspieler nicht erkennt. Die Produzenten von Dillinger hatten Walter Wanger diese gesamte Sequenz abgekauft und sie einfach in den eigenen Film eingebaut. Auf diese Szene wurde in Besprechungen immer wieder eingegangen, aber in keiner einzigen Rezension wurde auch nur erwähnt, dass sie von mir stammte. So Fritz Lang. Lang resümiert, etwas resigniert, es gebe eben kein Urheberrecht für Regisseure. Und davon waren selbst jene prominenten und anerkannten Regisseure wie Orson Welles bei Touch of Evil von 1958 oder Alfred Hitchcock betroffen, der die vielleicht berühmteste Szene der Filmgeschichte, den Duschmord in Psycho, mehrfach gegen das Hays Office, die Zensurbehörde Hollywoods, verteidigen musste. Fast 20 Jahre früher, nach den Dreharbeiten von Suspicion, hatte Hitchcock noch Glück, dass er nur ein neues Ende für den Film drehen musste. Als der Film nämlich fertig geschnitten war, fuhr er für 2 Wochen an die Ostküste. Nach seiner Rückkehr erlebte er jedoch, wie er im Gespräch mit Truffaut mitteilte, eine große Überraschung. Denn ein Produzent von der RKO hatte sich den Film vorführen lassen und gefunden, dass viele Szenen den Eindruck vermitteln, Cary Grant sei ein Mörder. Man könnte sagen, er hat den Film verstanden. Daraufhin hatte er alle diese Szenen herausschneiden lassen und der Film dauerte nur noch 50 Minuten. Denn Dogma der Produzenten, Cary Grant ist kein Mörder, sondern ein Star. Und man darf nicht den Eindruck vermitteln bei dem Publikum, dass er ein Mörder sein könnte. Wohl aufgrund solcher Erfahrungen erkämpfte Hitchcock in den folgenden Jahrzehnten eine immer engere Assoziation seiner Filme mit seinem Namen als Regisseur, als Urheber, als Autor. Hitchcock war der Erste, dessen Filme dann auf den Markt kamen mit dem Präfix Alfred Hitchcocks oder Alfred Hitchcock Presents, sodass die richtigen Titel von Filmen wie Psycho oder Vertigo und Strangers on a Train und so weiter eben immer heißen müssen Alfred Hitchcocks Vertigo, Alfred Hitchcocks Psycho, denn so wurden sie angekündigt und präsentiert. Mit solchen Strategien avancierte Hitchcock übrigens zum wichtigsten Vorläufer des Autorenfilms, was auch zu seiner eminenten Bedeutung für die französische Nouvelle Vague, Chabrol, Romer, Godard oder Truffaut beigetragen hat in den späten 50er Jahren. Den Konflikt zwischen Studio und Autorenfilm hat Jean-Luc Godard übrigens in seiner Verfilmung eines Romans von Alberto Moravia, Il Disprezzo von 1954, facettenreich porträtiert. In Le Mépris von 1963 geht es von Anfang an nicht nur um die großen Themen der Künste, um Liebe, Treue, Verrat und eine Dreiecksbeziehung zwischen 2 Männern und einer Frau, sondern auch um den Film. Paul, gespielt von Michel Piccoli, verrät seine Frau Camille, gespielt von Brigitte Bardot, an den US-amerikanischen Filmproduzenten Jeremy Prokosch, verkörpert von Jack Palance. Zugleich verrät er Fritz Lang, der in seinem letzten Film geehrt wurde als der gebildete Künstler und sympathische Gegenspieler des arroganten Geldgebers aus Kalifornien. Der emigrierte Regisseur spielte in Godards Film sich selbst, nämlich einen Regisseur namens Fritz Lang, der einen Film drehen will über die Heimkehr des Odysseus nach Ithaka. Lang selbst ist nie mehr heimgekommen, vor der Hitler-Diktatur, konkret vor dem Angebot des Propagandaministers, die Leitung der UFA zu übernehmen, war er noch in selbiger Nacht geflohen. In Hollywood hatte er dann einen anderen Faschismus kennengelernt, den Faschismus des Finanzkapitals. Wenn ich das Wort Kultur höre, zücke ich mein Scheckbuch, sagt Prokosch, in direkter Abwandlung des bekannten Ausspruchs von Josef Goebbels, der seinerseits wiederum einen Satz aus Hans Josts Drama Schlageter von 1932 zitierte: Wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver. Auch für die Filmgeschichte gilt, dass eine präzisere Regelung von Urheberrechten im Autorenkino antizipiert wurde von zahllosen Diebstählen, Eingriffen oder Plagiaten. Erst wurde gewildert und gestohlen, auch mit Hilfe des Scheckbuchs, danach zum Eigentum erklärt. Zwei Erfolgsgeschichten des Stehlens könnten einander demnach gegenübergestellt werden. Eine erste Erfolgsgeschichte kreist um den Dieb, der stiehlt und doch nicht stiehlt. Eine zweite Erfolgsgeschichte kreist um den Eigentümer, der allmählich ein materielles oder geistiges Gut neu anzueignen und überhaupt erst einmal zu besitzen lernt. Dieselbe Dynamik kann in den Plagiatsdebatten des Internetzeitalters beobachtet werden. Denn einerseits war es noch nie so leicht, einen passenden Text oder ein Bild zu finden oder einen Film oder ein Musikstück und Copy and Paste in die eigene Arbeit zu integrieren. Andererseits war es auch noch nie so leicht, mit exakt denselben Techniken ein Plagiat aufzuspüren und zu inkriminieren. Man muss an dieser Stelle vielleicht aber auch daran erinnern, dass die Energie, die im Moment auch unter Hochschullehrern um sich greift, auf die Jagd nach Plagiaten zu gehen, dass diese Energie vielleicht nicht immer sinnvoll investiert ist, zumal sie jeden Unterschied zwischen Wissen als Information und Wissen als Argument zu vernachlässigen beginnt. Da werden dann Plagiate inkriminiert und aufgedeckt, die darin bestehen, dass jemand zugegeben aus Wikipedia, die aber ebenfalls zweifellos richtige Information, wann ein Staat gegründet wurde und wie sein erster Ministerpräsident hieß, mit denselben Artikeln und derselben Reihenfolge von Substantiven und Verben übernommen hat. Diese Unterscheidung mindestens wäre notwendig, um überhaupt noch sinnvoll nach Plagiaten jagen zu können. Umgekehrt ist gerade in den Tagen, in denen der Briefwechsel zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann erstmals veröffentlicht worden ist, durchaus sinnvoll daran zu erinnern, wie man auch einmal mit Plagiatsgerüchten, viel, viel schlimmer als jedes tatsächliche Plagiat gewesen wäre, Menschen und gerade so sensible Menschen wie den Lyriker Celan ruinieren konnte. Celan hatte über viele Jahre hinweg mit haltlosen Verdächtigungen, er habe nun ausgerechnet Ivan Goll bestohlen, zu kämpfen. Und es gibt nicht wenige Biografen, die auch der Meinung sind, dass ein Teil der Verdüsterung, der Verfinsterung, die ihn schließlich zu dem einsamen Tod in der Seine gebracht hat, mit dieser Plagiatsaffäre, sogenannten Plagiatsaffäre, in Zusammenhang stand. Noch nie zuvor, so könnte man auch sagen, in der Kulturgeschichte konnten so viele kulturelle Manifestationen so rasch in Besitz genommen werden. Noch nie zuvor in der Kulturgeschichte gab es aber auch so viel reklamierbares geistiges Eigentum wie heute. Und die Liste der Paradoxien ließe sich mühelos verlängern. Noch nie zuvor konnten so viele Autoren oder Autorinnen um die legitimen Einkünfte aus ihrer Arbeit betrogen werden. Noch nie zuvor konnten aber so viele Autorinnen und Autoren so viel Geld mit ihrer Arbeit verdienen, wie man es auch drehen und wenden mag. Diebstahl generiert zuletzt immer Eigentum. Dabei wird manchmal eine Grenze erreicht oder sogar überschritten, die mit der Frage identifiziert werden kann, die wir noch diskutieren werden, was sich überhaupt sinnvoll besitzen lassen darf. Diese Grenze wird ja bereits mit der Differenz zwischen Possessio und Sedes am Beispiel des Bodens kurz angesprochen. Im Kontext europäischer Rechtsprechung zum Musterschutz wurde etwa seit Beginn der 90er Jahre die Besetzbarkeit von Farben, Formen oder Symbolen heftig und kontrovers diskutiert. Wann darf ein Unternehmen, das einen bestimmten Farbwert als Markenwert verwendet, wann darf es diesen Farbwert so mit sich identifizieren und als gleichsam geistiges Eigentum schützen, dass dessen Verwendung einem anderen Unternehmen faktisch verboten werden kann? Gelb waren nicht erst die Briefkästen, sondern eben auch die Kutschen der Fürsten zu Turn und Taxis, der Erfinder frühneuzeitlicher Postsysteme. Seit vielen Jahren gehört die lilafarbene Milka-Kuh dem Konzern Suchard Kraft Foods. Wer darf noch mit dem Farbton Magenta werben? Die AS Electronica darf es inzwischen, ohne der Deutschen Telekom Konkurrenz zu machen und sich eine kostspielige Unterlassungsklage einzuhandeln. In den ersten Jahren, nachdem der Farbmusterschutz etabliert war, hat die Telekom wahllos Verlage geklagt und manchmal auch durchaus mit Erfolg. Und die haben ernsthaft darüber nachgedacht, ob sie nicht eben auch den Bettenladen in Bonn, der, weil das so schön zu dem Magentaton passte, in den die ganze Hauptstadt getaucht wurde, ob der nicht auch seine Schaufenster mit der Frühjahrskollektion der neuen Betten und Laken Magenta ausflaggen durfte. Der bekam eine Unterlassungsklage. Und zwar eine geschmolzene. Welche Art des Eigentums an Kommunikationsmitteln, von Computerbetriebssystemen bis zu Handyfrequenzen, ist sinnvoll und möglich? Wie viel Natur, davon wird Herr Wissen noch reden, beispielsweise bestimmte Gensequenzen, darf patentiert werden? Wie viel pharmazeutisches Wissen, etwa zur Bekämpfung lebensgefährlicher Krankheiten, darf exklusiv geheim gehalten werden? Was darf mir nicht gehören? Spätestens an dieser Stelle klingen die kleinen Erfolgsgeschichten des Stehlens nicht immer ganz so lustig. Ein bekanntes Beispiel betrifft die heute weltberühmten Begründer von Microsoft und Apple und die Firma Xerox. Zu Beginn der 70er Jahre verlor Xerox, damals geradezu ein Synonym für die Technologie der Fotokopie, den Patentschutz. Um neue Erfindungen zu ermöglichen, wurde Xerox PARC, das Palo Alto Research Center, gegründet. Und in diesem legendären Forschungszentrum entstanden dann Laserdrucker und Ethernet, die computergestützte Videobearbeitung, Computerspiele, Programmiersprachen, ein Vorläufer von PostScript und das erste Konzept des Laptops. Im PARC wurde die erste grafische Benutzeroberfläche entwickelt und ein Textverarbeitungssystem namens Xerox Star. Dennoch kam keine einzige Erfindung, mit Ausnahme des Laserdruckers, erfolgreich auf den Markt. Prominente PARC-Wissenschaftler wie Robert Metcalf oder John Warnock verließen das Zentrum und gründeten eigene Firmen, um ihre Forschungen kommerziell nutzen zu können. PARC praktizierte dagegen eine Politik der offenen Türen, selbst in den eigenen Entwicklungsabteilungen. Steve Jobs und Bill Gates sollen dort den Xerox Star angesehen haben. Was sie daraus gemacht haben, ist bekannt und Gegenstand vieler Witze. PARC dagegen verkörperte das Prinzip, überzeugend das Prinzip, das Hegel in seiner Rechtsphilosophie mit folgenden schönen Worten zum Ausdruck gebracht hat. Da sagte er nämlich, das Vernünftige ist die Landstraße, wo jeder geht, wo niemand sich auszeichnet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte jetzt Volker Grasmuck vielleicht anzuschließen.